Bedrückende Atmosphäre. Man kann die Gewitterstimmung fast greifen. Es ist eine angespannte Situation. Man denkt, oh, gleich kracht's. Gleich wird die Lage eskalieren. Jetzt wird die Bombe platzen. So oder ähnlich könnte man den Schluss der Josefsgeschichte beschreiben aus dem Alten Testament. Da passiert jetzt was. Da wird's jetzt ungemütlich. Zumindest die Situation von Josef und seinen Brüdern in Ägypten könnte man so beschreiben. Eine angespannte Lage. Und es steht die Frage im Raum, wie wird sich Josef jetzt verhalten? Wie wird sich Josef jetzt nach dem Todesfall verhalten? Sein Vater ist gestorben. Und das treibt die Familie um. Das beschäftigt alle. Das macht etwas mit einem. Wie wird Josef jetzt reagieren? Wir waren als Familie gestern im Hunsrück. Meine Schwiegermutter ist letzte Woche gestorben. Und dort habe ich die Beerdigung gemacht. Und das macht etwas mit einer Familie. Man rückt näher zusammen in der Regel. Man kommt aufeinander zu. Man bewegt sich zueinander. Was passiert nach so einem Todesfall? Wie wird jetzt Josef reagieren, wenn er erfährt, dass sein Vater gestorben ist? Was passiert mit der Familie? Was passiert mit dem Familienfrieden? Wird er bewahrt bleiben oder wird er zerstört werden? Denn die Brüder müssen Angst haben, Angst um ihr Leben. Ihr Wohlergehen nach dem Tod des Vaters liegt nun in den Händen des zweitwichtigsten Mannes nach dem Pharao. Wird Josef jetzt seine Stellung ausnutzen zu einem Rachefeldzug? Wird er jetzt all das Negative, was er erlebt hat, das Angestaute, rauslassen? Wird er sich rächen? Wird er seinen Schmerz durch Gewalt stillen wollen? Er braucht keine Rücksicht mehr zu nehmen nach dem Tod seines Vaters. Das Familienoberhaupt ist weg. Und seine Brüder haben wirklich Angst. Gleich muss alles aus sein. Und es läuft vielleicht in ihnen noch einmal ab wie in einem Film. Ja, damals haben sie doch ihren Bruder töten wollen. Sie haben ihn schließlich an eine Karawane für einen Sklavenlohn verkauft. Und so sitzen sie jetzt da, still, ängstlich, gebeugt, voller Befürchtung. Was wird aus ihnen? Was wird aus der Familie? Und so schicken sie lieber erstmal einen Boten zu Josef. Sie trauen sich nicht selbst zu ihm. Ich lese uns den Text aus 1. Mose 50, Verse 15 bis 21. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef jetzt sich doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Das ist die Situation, eine angespannte Situation. Wer wird jetzt das Wort ergreifen? Was wird passieren? Man denkt, gleich kracht's. Und dann heißt es im Bibeltext, als Josef das hörte, musste er weinen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Josef weinte wieder einmal. Das war damals schon, als er seine Brüder nach Jahren wieder sieht. Als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Als er seinen Vater mal wieder sieht und auch jetzt, als dieser stirbt. Hier sehen wir das letzte Mal so eine starke Gefühlsregung an ihm. Und was muss das für ein Familienschmerz gewesen sein, den er mit sich trägt und auch die anderen? Betroffenheit über die Angst der Brüder, bestürzt über das gestörte Verhältnis der ungeklärten Familiensituation, da ist Schmerz da in der ganzen Familie. Aber dann geht's weiter. 1. Mose 50. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, bitte, Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Wir denken, aufatmen. Es ist nochmal gut gegangen. Der Familienfrieden ist wiederhergestellt, auch nach dem Tod des Vaters Jakob. Aber blicken wir nochmal zurück. Jahre zurück in die Anfangszeit dieser Familiengeschichte. Da war doch der Vater Jakob und seine Kinder. Und die Brüder von Josef hatten ihm ganz schön heftig eins ausgewischt, denn der Neid hatte sie fast zerfressen innerlich. Immer wieder erlebten sie die Bevorzugung des Vaters. Immer dieser Josef, das geht doch gar nicht. Das ist doch der Lieblingssohn. Der braucht nicht bei den Herden zu arbeiten, der trägt schöne Kleidung. Der verpetzt uns bei den Eltern, wenn wir mal was verbockt haben. War ja wirklich nicht nett. Na warte, dem werden wir es zeigen. Der hat's wirklich verdient. Und da hat sich so viel angestaut. Vieles war nicht offen angesprochen in der Familie. Vieles war nicht bearbeitet und geklärt. Und dann platzt die Bombe. Der Hass zeigt sich in seiner vollen Güte oder Schlechtigkeit, was sie ihrem Bruder antun wollen. Sie reiben sich die Hände und schmieden einen Mordplan. Sie locken ihren Bruder hinaus aufs Feld und werfen ihn in einen Brunnenschacht. Aber es kommt nicht zum letztendlichen Mord. Sie verkaufen ihn an eine Sklavenkarawane. Endlich sind sie ihn los. Und so denken sie aus den Augen, aus dem Sinn, jetzt haben wir unseren inneren Frieden. Aber es wird sie quälen, diese Situation und die Geschichte ihrer Familie. Was haben wir getan? Unserem Vater bricht es fast das Herz. Der Familienfrieden ist zerstört. Jetzt müssen wir alle mit diesem Trauma leben. Da gibt es Schuld, Verletzungen, Bitterkeit in Familien. Erst Jahre später zwingt sie eine große Dürre dazu, in Ägypten Nahrungsmittel einzukaufen. Und dann, die Überraschung ist groß, entdecken sie ihren Bruder am Hof des Pharaos. Der hat ja eine enorme Karriere hinter sich. Er war zu wichtigsten Vertrauten des Pharaos aufgestiegen. Und die ganze Geschichte des Neids, der Mordgedanken, des Loswerdenwollens ihres Bruders, all das muss ihnen durch den Kopf gegangen sein. Und so ist es. Schuld lässt einen in der Regel nicht los. Man kann sie nicht einfach ausziehen wie ein dreckiges T-Shirt. Man kann sie nicht einfach abschütteln wie Spinnenweben, die man im Keller am Kopf irgendwie eingesammelt hat. Schuld bleibt Schuld. Und eine Entschuldung kann nur von einem anderen gewährt werden. Manche leben jahrelang mit unvergebener Schuld. Manche quält es im Alltag. Manche quält es in den Träumen oder in den Gedanken. Aber solange der Vater noch lebte, Jakob, war irgendwie alles noch im grünen Bereich. Man konnte sich noch so arrangieren. Aber jetzt war der Vater gestorben. Und es drohte der Tsunami der Rache über die Brüder hereinzubrechen. Wird Josef an ihnen all das Böse vergelten, was sie ihm angetan haben? Und irgendwie scheint es so im Bibeltext, als wollten sie jetzt reinen Tisch machen. Sie trauen sich nicht selbst zu ihm, schicken erstmal einen Boten, aber sie hoffen, dass endlich Frieden wieder einkehren kann. Familienfrieden. Sie bitten um Vergebung. Ihre Schuld soll verziehen werden. Und sie berufen sich auf das gemeinsame Fundament des Glaubens. Wir glauben doch an den gleichen Gott. Wir sind doch Brüder untereinander. Als Josef das hörte, musste er weinen. Ich entdecke keine Wut, keine Rache, kein Wunsch nach Vergeltung in ihm. Die Brüder wagen sich ganz in die Nähe des Josefs. Sie fallen vor ihm nieder, beten sich als Sklaven sogar an. Hauptsache Vergebung, Hauptsache Frieden. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Aus Bösem wird Gutes, aus Hass wird Versöhnung, aus Angst wird Vertrauen. Da passiert etwas. Gott kann dieses Wunder schenken. Gott kann das durchbrechen, was den Weg zueinander für immer zu blockieren scheint. Nicht der Heid, nicht der Neid, nicht der Hass, nicht Gewalt oder Lügen werden siegen, sondern Gottes Weg bewahrt den Familienfrieden, schenkt neue Wege aus der Krise in dieser Situation. Und das Schlimme, das man erlebt, das muss man aber nicht kleinreden. Das ist da, das gibt es. Das ist Realität. Aber es gibt so manche Krisen, die können mit Gottes Hilfe und auch mit Menschenverstand aus dem Weg geräumt werden. Es gibt Konflikte, die können bewältigt werden. Es gibt Wege aufeinander zu, sich zu versöhnen. Zum Beispiel, wenn man einen Konflikt nicht auf die lange Bank schiebt. Konflikte, die gibt es doch in jeder Familie, oder? Da fällt ein bestimmtes eine oder andere ein. Aktueller Streit oder eine Situation, man ärgert sich über jemanden. Da sitzen die Kinder nur die ganze Zeit am Handy oder der Partner verbringt viel zu viel Zeit mit Medien. Es gibt Erbstreitigkeiten, Haus, Grundstück, Konten, die Pflege der Eltern. Wer bekommt die Kinder nach der Trennung? Konfliktpotenzial gibt es genug. Aber den Weg zur Versöhnung beinhaltet auch einen Weg zur Selbstkritik. Was ist mein Anteil dabei, dass ich nicht so lange warte? Was ist mein Anteil dabei? Was habe ich gesagt, getan, unterlassen oder den anderen verletzt? Was ist mein Anteil? Dass man fair in der Auseinandersetzung mit den anderen umgeht, sie nicht herabwürdigt, sondern ernst nimmt. Was kann bei all der Kritik, bei all dem Konflikt auch an Positiven gesagt werden? Und wie sage ich es? Sage ich es mit einem Geist der Wahrheit und der Liebe? Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Da schmiere ich dem anderen ein bisschen Honig ums Maul. Aber Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität, kann eiskalt sein. Es bedarf beidem. Vergeben bedeutet dann aber auch, einen dicken Schlussstrich zu ziehen. Zu sagen, es ist vorbei. Ich kram es nicht wieder hervor. Erst dann kann Versöhnung eine befreiende Kraft haben. Und es lässt aufatmen. Neues kann entstehen. Neuen Mut, Hoffnung. Die Botschaft, dass Gott gnädig ist, vergibt und befreit. Das macht auch Menschen, die tief in Konflikten und Schuld verstrickt sind, wieder Mut. Mut, auch in Familienstreitigkeiten einen ersten Schritt zu wagen. Aufeinander zuzugehen. Einen Brief zu schreiben. Mal anzurufen. Die Hand zu reichen. Aber ist jetzt wieder alles gut und heile Welt? Ging das nicht irgendwie zu schnell in dieser Geschichte? So nach dem Motto, Schwamm drüber? Drücken wir die Augen zu oder vergeben und vergessen? Wir können skeptisch sein und vielleicht auch bleiben, wenn wir diese Geschichte hören und wahrnehmen. Denn sind nicht unsere menschlichen Erfahrungen oft anders? Was passiert nicht alles aus Familienstreitigkeiten heraus? Morde. Was kennen wir nicht alles für Geschichten aus Politik, Vereinen, Gemeinde und Familien? Siegt da immer das Gute? Und ist das Fazit, ihr wollt mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen, immer zu sehen? Lass die Geschichte von einem Mann, der mit seinem Sohn, der in direkter Nachbarschaft wohnte, seit Jahren zerstritten war. Warum? Nun, beide konnten sich über den Verlauf eines Zaunes nicht einigen. Und aufgrund dieses Streites wollte keiner von beiden den Zaun reparieren. Auf seinem Totenbett wollte der alte Mann die Sache in Ordnung bringen. Er rief seine Frau und sagte, bitte sage unserem Sohn, dass es mir sehr schlecht geht und ich unbedingt mit ihm sprechen möchte. Kurze Zeit darauf betrat der Sohn das Krankenzimmer. Der alte Mann zitterte und sprach, schön, mein lieber Sohn, dass du gekommen bist. Wir beide haben uns wegen des Zaunes gestritten. Ich habe viele schlimme Dinge über dich gesagt und ich möchte dir sagen, es tut mir leid. Falls es mit mir jetzt zu Ende geht, soll diese Geschichte mit dem Zaun nicht zwischen uns stehen. Kannst du mir vergeben? Natürlich, sagte der Sohn mit Tränen in den Augen. Und weiter, ich weiß, auch ich habe viele schlimme Dinge über dich gesagt, mein Vater. Viel Schlimmes in den letzten Jahren. Und das tut auch mir leid. Ja, es ist Zeit, dass wir uns versöhnen. Nach einem ernsthaften Händeschütteln hob der kranke Mann den Finger und sagte zu seinem Sohn, aber eins sage ich dir, mein Sohn, falls ich gesund werde, kannst du alles, was wir jetzt besprochen haben, vergessen. Denn ich weiß, dass ich recht habe, was den Zaun betrifft. Sicherlich eine erfundene Geschichte, aber auch so menschlich, auch so zutreffend. Und das gibt es leider, das Recht haben wollen, Streit über jeden Versöhnungsgedanken hinaus. Und es ist leider so, es wird nicht immer das Gute siegen. Nicht immer gibt es Frieden und Versöhnung. Aber ich habe doch diesen Bibeltext gelesen, 1. Mose 50. Das Ende der Brüdergeschichte soll nicht deutlich machen, dass Gott immer das Böse in der Welt zum Guten wenden wird. Da besteht kein Automatismus. Auch nicht, wenn man lange genug wartet. Das wäre naiv. Das käme nicht dem gesamtbiblischen Verständnis von Gott entgegen. Also, es geht nicht darum, ein Patentrezept zu haben für alle Probleme, für alle Streitigkeiten und Nöte. Es geht auch nicht darum, das Böse zu verharmlosen oder jedes Mal ein Erklärungsmuster für alles Negative in der Hand zu haben. Darum geht es meiner Meinung nach nicht. Denn Josef macht keine dogmatische Aussage zur Abschaffung des Bösen, sondern er macht eine persönliche Glaubensaussage. Es ist sein Leben, seine Familie, seine Situation, sein Glauben mit und zu Gott, mehr nicht. Er hat Mut, seine persönliche Lebenswelt, seine Erfahrung mit den Brüdern, der Verkauf als Sklave, Ankommen in Ägypten, den steilen Karrieresprung, das alles vom Glauben her zu deuten. Er weiß sich von Gott geführt und er muss kein Gericht üben, keine Rache einfordern. Er muss nicht unbarmherzig sein. Denn Josef hat selbst Gottes Barmherzigkeit erlebt und er gibt das jetzt weiter. Er hat Gnade erlebt, Gottes Güte, Gottes Wegführung. Und damit will er jetzt auch im Leben seiner Brüder rechnen. Vergebung ist etwas Kostbares. Ein Gut, das man selber wertschätzen und anderen schenken kann. Versöhnung ist möglich, selbst bei größtem Hass und Streit. Von daher finde ich, ist dieser Text sehr ermutigend und macht deutlich, wir können Gott vertrauen. Margot Kessmann, ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, die sagte mal, Gottvertrauen heißt nicht, alles wird gut, du erfährst kein Leid, sondern Gott kennt mein Leid. Er gibt mir die Stärke, mit dem, was mir geschieht, zu leben. Und so denke ich, ist dieser Text auch ein Text, der Hoffnung vermittelt, der Mut macht. Hoffnung, wenn man sich wie Josef verraten und verkauft fühlt und weiß. Eine Geschichte, klar, die heilsam wirken kann, aber sie vertröstet nicht nach dem Motto, alles wird schon wieder gut, sondern greift die Abgründe der menschlichen Seele wirklich auf, lässt den Schmerz zu, aber kanalisiert diesen Schmerz zu Gott. Das Böse kann Gott zum Guten wenden. Auch das Schlimme, was man in der Familie erlebt hat, kann vergeben werden. Auch das Hinterhältige, was man am Arbeitsplatz erlebt, muss nicht zur Rache führen. Paulus schreibt mal im Neuen Testament, Römer 8, 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Dieses Wissen macht aber Gott nicht verfügbar. Diese Gewissheit von Josef und von Paulus macht deutlich, Gott handelt zum Guten. Das ist Wissen, das ist Vertrauen, das ist Glauben. Und dann heißt es in 1. Mose 50 im Luthertext zweimal, fürchtet euch nicht. Das fällt auf und erinnert uns an die Botschaft zu Beginn und am Ende des Lebens von Jesus. Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Und fürchtet euch nicht, der Gekreuzigte ist auferstanden von den Toten. Menschen brauchen das, diesen Zuspruch. Wir sehen das am Anfang und am Ende des Lebens von Jesus. Menschen brauchen diese Zusage, Gott ist gut zu dir. Gott ist dir gnädig, egal was passiert. Gott schenkt Hoffnung. Wir brauchen das. In einem Lied von Jochen Klepper, Die Nacht ist vorgedrungen. Es ist ein Weihnachtslied. Da beschreibt er ganz persönlich seine Lebenswelt und das, was ihn beschäftigt. Nazi-Deutschland, Druck und Vertreibung, Angst und Tod, all das erlebt er als Christ. Auch wenn Gott im Dunkel bleibt, verborgen, auch wenn er sein Geheimnis bewahrt, ist er doch ansprechbar im Gebet. So textet er, Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Das Böse wird am Ende nicht das Leben prägen, sondern Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Christus hat die Macht des Bösen besiegt. Er triumphiert.